ARD.
Jetzt wollen wir mal einer Sache auf den Zahn fühlen. Über Jahrtausende alte Artefakte und wahre Schätze befinden sich nämlich im Dentalmuseum in Colditz. Dort ist auch das wohl älteste Dentallabor der Welt untergebracht und es beherbergt die weltweit größte Sammlung zur Geschichte der Zahnheilkunde. Und das mitten in Sachsen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Grüß dich.
Also ich muss ja wirklich sagen, Hand aufs Herz, das ist ein sehr, sehr schlimmes Thema für mich.
Das tut mir leid, das
dass wir über
nicht vor.
Dentalmuseen reden und die Geschichte der Zahnheilkunde. Obwohl ich unglaublich gerne und ja ohne Probleme Horrorfilme gucken kann, sind Zähne für mich ganz, ganz schrecklich. Also alles, was mit Zähnen zu tun hat, zum Zahnarzt gehen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Da habe ich kein Problem mit. Aber in meinem Kopf, die Imagination oder die Vorstellung, diese Zähne zu sehen und das, was mit denen passiert, das ist ganz schrecklich für mich. Das ist wie Folter.
Das kann ich ja gar nicht trennen. Also ich dachte, da müsste man jetzt definitiv auch Angst vorm Zahnarzt haben. Das ist nicht der Fall.
Nee, weil das ist ja, das sehe ich ja dann nicht. Weißt du?
Ach, du sagst die Zähne nicht sehen.
Also die Zähne, wie die bearbeitet werden. Zähne normal ist ja kein Problem, aber bohren oder irgendwas mit denen machen oder irgendwie so, wahrscheinlich so aus der Kindheit, als dann so dieser eine Milchzahn mit der Strippe
und wenn an der Tür. Beißt?
Boah, ist wurscht. Okay. Wieder nicht dasselbe. Es geht um Zahnziehen und alles.
Alles klar.
Ich habe da auch so manchmal Albträume von. In diesem Sinne möchte ich gerne sagen, das war mutig von mir, dass ich mich jetzt hier hinsetze und deine Weltgeschichte gehört habe.
Also Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und ich möchte trotzdem fragen, ein Zahnmuseum oder ein Dentalmuseum, in diesem Fall ist es ja in Tschadras. Wer das nicht kennt, in Sachsen gibt es Orte, die haben ZSCH.
Ja.
Und das ist dieser Laut Tscha. Ja. Berühmt ist auch die Tschochersche Straße in Leipzig. Genau, aber jedenfalls Tschadras, ein Ortsteil von Colditz. Und dort gibt es ein Dentalmuseum. Und ich möchte gerne wissen, warum macht man sowas?
Das ist eine Frage, die war nicht so originell beantwortet worden von den Herrschaften. Ich hatte so ein bisschen was Hintergründiges erwartet, aber Andreas Hesler, der Begründer des Museums, der Leiter des Museums und sozusagen derjenige, der das Projekt da richtig mit Leidenschaft und Engagement betreut, der ist halt Zahntechniker.
Okay, gut. Also ein persönliches, quasi auch beruflich getriebenes Interesse.
Genau.
Wie war das für dich? Weil das ist ja nun wirklich, ich habe es ja ein bisschen im Teasing schon verraten, wirklich eine wichtige Sammlung und auch eine große durchaus. Also auch die Zeitspanne, Jahrtausende alte Artefakte. Wie kommt all sowas quasi nach Sachsen, ohne zu viel zu verraten? Genau.
Naja, das ist entstanden aus einer Idee und die wurde halt dann immer größer, weil dann unterschiedliche Archive gehört haben, dass dort eben dieses Zentrum ist. Man hat Bestände von Museen bekommen, man hat Bestände von Universitäten bekommen, von Sammlern, die selber unterwegs waren und dann wussten, wenn sie es hinterlassen, dann löst sich die Sammlung vielleicht auf. Da ist aber dann ein Anlaufpunkt, wo wir die Sammlung hingeben können. Und so ist die dann immer gewachsen. Und da liegt noch unglaublich viel, was noch wirklich ausgestellt werden sollte. Es liegt noch unglaublich viel, was man noch präsentieren sollte. Und das ist noch immer ein Projekt im Werden, obwohl es schon sehr, sehr schön zu betrachten ist.
Und wie lange gibt es das schon?
Das gibt es seit 2000.
Ah ja, okay. Also eigentlich gar nicht so alt für ein Museum, könnte man jetzt mal sagen, mit so einer großen Sammlung.
Mhm.
Wir wollen gar nicht zu viel verraten. Und für die Leute, die auch so wie ich Angst haben oder jedenfalls schreckliche Vorstellungen bekommen, ich kann sie vorwarnen oder besser gesagt entwarnen. Man kann das auch hören, es wird nicht zu grausam. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wo überhaupt das Bohren erfunden wurde, ob es wirklich einen Zahnbürstenbaum gibt und ob man wirklich mal in unserer Menschheitsgeschichte Zahnstocher aus Vogelspinnenteilen gemacht hat, dann bleiben Sie dran, denn jetzt kommt die ganze Geschichte in dem Feature von Tom, also Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Dieses Geräusch gehört mit Sicherheit zu denen, die Menschen eher nicht begeistern. Die Angst vor dem Zahnarztbesuch ist weit verbreitet. Manche schlafen schlecht in der Nacht davor und malen sich in ihrer Fantasie wahre Horrorszenarien aus. Einige treiben es sogar so weit, dass sie die Beschwerden eine Weile in Kauf nehmen und hemmungslos schmerzlindernde Tabletten einwerfen, bevor sie doch den unvermeidlichen Gang antreten und sich in der Zahnarztpraxis einfinden. Dass dort dann Sätze zu hören sind wie »Das sieht aber gar nicht gut aus« oder »Das könnte jetzt ein bisschen wehtun«, liegt auf der Hand. Dabei lässt sich durchaus anders an die Sache herangehen. Man muss nur die Betrachtungsweise ändern. Wie Wilhelm Busch das einst getan hat.
Kaum wird der erste Stich verspürt, kaum fühlt man das bekannte Bohren, das Zucken, Rucken und Rumoren, und aus ist's mit der Weltgeschichte. Vergessen sind die Kursberichte, die Steuern und das Einmaleins, kurz jede Form gewohnten Seins, die sonst real erscheint und wichtig, wird plötzlich wesenlos und nichtig.
Nun, wem in Poesie gefasster Humor nicht weiterhilft, der kann es möglicherweise mit Vergleichen versuchen, um Mut zum Zahnarztbesuch zu fassen. Eventuell tröstet es ja, wenn man die Zahnbehandlung heute der von einst gegenüberstellt. Der allseits bekannte Spruch »Früher war alles besser« gilt in diesem Bereich garantiert nicht. Das verdeutlicht eine Vitrine mit Extraktionsinstrumenten, Rupfinstrumenten und insbesondere der sogenannte Pelikan aus dem 14. Jahrhundert.
Das sind solche Instrumente, wo man dann einen Haken hatte, wo man in den kranken Zähnen sich eingehakt hat und dann hat man so ein halbrundes Gestell gehabt, was man gegen die gesunden Zähne gepresst hat und hat den Zahn seitlich herausgebrochen. Wer auch immer gewonnen hat, man achte, wer unter der Last bricht, ob es die gesunden Zähne sind oder der Kranke. Bei den gesunden Zähnen sollte man aufhören. Na, man hat Kronen abgebrochen, man hat ganze Zahnwände herausgebrochen. Das mittelalterliche Folterinstrument war erfunden. Und das hat sich gehalten bis in die 1850er Jahre, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo man diese Pelikane gebaut hat, also mehrere hundert Jahre, ja, war das das Hauptinstrument, um Zähne rauszuziehen.
Erzählt der Zahntechniker Andreas Hessler, Leiter und Begründer des Dentalmuseums Chatras, und klärt über den Zahnschlüssel auf. Um 1740 aufgekommen und Arbeitsinstrument bis ins 20. Jahrhundert.
Und das ist ein Instrument, das muss man sich vorstellen wie ein Schlüsselbart, ne? Und an den Schlüsselbart ist ein kleiner Haken dran, der beweglich ist und den man auch seitlich tauschen kann. Und den hat man innen in den Zahn eingehakt und dann mit dem Schlüsselbart außen gegen den Zahn gedrückt und hat den Zahn herausgedreht, ne? Der war wenigstens so fortschrittlich, dass er schon mal eine drehende Bewegung hat. Das ist ziemlich fest ineinander. Man konnte ihn sogar heraushebeln. Und er hat es wenigstens geschafft, den Pelikan abzulösen.
Pelikan, Peli, Peli, Pelikan, Pelikan, Peli, Peli, Pelikan, Pelikan, Peli, Peli, Pelikan, Pelikan, Peli, Peli, Pelikan.
Chatras ist heute ein Ortsteil von Colditz.
Ja, Chatras liegt ungefähr 20 Kilometer von Grimma entfernt, nur 3-4 Kilometer von Colditz, also im Prinzip mitten in Sachsen. Und an der Mulde ist natürlich noch ein Merkmal, kann man das Chatras finden, aber auf dem Berg. Es ist ein Ort, der wach geküsst werden müsste. Selbst Leipziger, wenn man die nach Chatras fragt, ich glaube nicht, dass sie alle den Ort kennen. Es ist wirklich versteckt, aber landschaftlich wunderschön. Also es ist sehr bergig hier durch das Muldental. Man hat auch Rochlitzer Berg nicht weit, das ist der höchste Berg in der Umgebung, nur ein Katzensprung bis hin.
Sagt der Historiker und Grimmaer Stadtführer Bernd Vogtländer. Seine Einschätzung des Museums?
Es ist einfach mein Ding, sagen wir mal so. Es ist vielschichtig und man hat nie alles gesehen.
Ist wunderbar, dass es sowas gibt. Ist interessant.
Bestätigt der Elektromeister Andreas Franz, der sich seit Jahren im Dentalmuseum engagiert.
Ich mache so Instandhaltung mit im Kellerbereich, im Bodenbereich. Mal ein paar Schränke zusammenbauen, Regale stellen. Kabelkram haben wir mal gezogen fürs Kabel, für die Wasserleitung. Putzarbeiten. Dass eine rechte Hand noch mit im Museum mit vor Ort ist, wenn es mal klemmt oder wenn wir mal schnell was anheben müssen oder So ungefähr läuft das.
Sie ist ein steiler Zahn.
Wie's steiler nicht geht.
Steiler Zahn.
Ein bisschen verdreht.
Steiler Zahn.
Der alle entzückt.
Denn sie ist
so herrlich verrückt.
Andreas Hesler und seine Mitstreiter verfolgen einen hohen Anspruch. Das Museum und seine Sammlungen bieten nichts Geringeres als
eine 360-Grad-Betrachtung des Zahnes. Wir betrachten die Geschichte des Zahnes von allen Seiten. Das heißt, wie er sich entwickelt hat, wie sich die Zahnheilkunde, also die Gesundheitsheilkunde für den Zahn entwickelt hat, wie sich die Zahnhygiene entwickelt hat, in welchem Kunstkontext die ganze Geschichte steht. Der älteste Schmuck des Menschen vor etwa 100.000 Jahren sind Zähne. Und natürlich auch die ältesten Kunstwerke der Menschheit, wie der Löwenmensch aus dem Lohnetal, ist heute mit 40.000 Jahren datiert, ist aus Zahn geschnitzt. Das ist also eine große Kulturgeschichte.
Eine Kulturgeschichte, der sich hier Wissenschaftler wie interessierte Besucher gleichermaßen nähern. Über eine halbe Million Objekte gehören zum Bestand. Gelerntes und Gelesenes lässt sich überprüfen. Man kann gänzlich Neues erfahren und mitunter läuft einem schon mal ein leichter Schauer über den Rücken.
Das ist ein Menschheitsschatz, der hier sich befindet. Hier in Chartres befinden sich mittlerweile Tausende, nicht weniger, Tausende von Objekten, die einzigartig in der Welt sind. Ob es jetzt die ersten, wie das älteste Dentallabor der Welt, die älteste Zahnarztpraxis der Welt oder die erste Handbohrmaschine der Welt, so sind es Tausende solcher Objekte, die einzigartig in der Welt sind. Das ist tatsächlich so.
Die hohe Zahl von Objekten ergibt sich auch aus der Tatsache, dass andere Einrichtungen ihre Archive, ihre Bestände abgeben wollen oder müssen. Und weil sich Chartres als dentalhistorisches Zentrum mittlerweile einen Namen gemacht hat.
Sinn und Zweck ist, die Schätze, die überall noch lagern in Deutschland, bei den älteren Zahnärzten und so weiter oder in Universitäten, dass die nicht verloren gehen. Und das ist das Hauptaugenmerk, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, Andreas, dass im Prinzip alle Sachen weiter gesehen werden und sichtbar gemacht werden durch das Museum.
Schon alleine 18 Universitätsarchive, 15 Firmenarchive, 14 Museen mittlerweile hier. So viele Institutionen, die ihre Sachen hierher gegeben haben. Über 1200 Familien haben ihr Bewahrtes oder ihre Sammlungen hierher gegeben. Hier ist ein ganz anderer Einblick.
Aber das Museum füllt sich nicht nur dank Universitäten, Firmen und anderer Einrichtungen.
Ich fahre ja gerne auch auf den Flohmarkt, macht man eigentlich auch, wenn man so selbst sammelt. Dann findet man doch ab und zu mal ein paar Kleinigkeiten, die beim Andreas in eine neue Sammlung passen könnten. Und man berät sich, brauchst du das, brauchst du es nicht. Und man bringt es einfach mit, wenn es erschwinglich ist, und bereichert dann im Prinzip irgendwann mal eine Ausstellung hier im Museum.
Schlendert man durch die Räume, fällt die liebevolle Gestaltung auf. Sich zwischen Behandlungseinheiten, Zahnarztstühlen oder Hygienesets Zeit zu lassen und genau hinzusehen, lohnt sich. Zu entdecken etwa die Tretbohrmaschine. Das Prinzip erinnert an historische Tretnähmaschinen, wirkt etwas kurios und stellt dennoch einen erheblichen Fortschritt dar. 1872 wird sie das erste Mal in Berlin vorgestellt.
Und skeptisch wie die Zahnärzte in Deutschland waren, hat man gewarnt vor der wahnsinnig hohen Geschwindigkeit beim Bohren. Damit hat man das erste Mal überhaupt vernünftig bohren können. Also ziemlich schnell hat das eigentlich die Welt erobert und ist eigentlich vor 12 Jahren in China eingestellt worden, die Produktion. So lange hat man das noch gebaut, neu gebaut.
Victoria, Victoria, der kleine weiße Zahn ist da.
Oft sind es die vermeintlich kleinen Dinge, hinter denen sich überraschende Geschichten verbergen. Da wäre zum Beispiel die erste Wechselkopfzahnbürste der Welt. Eine US-amerikanische Entwicklung aus den 1890er Jahren. Diese setzt auf die reinigende Wirkung von Zweigen des Zahnbürstenbaumes, Mieswak genannt.
Den Zahnbürstenbaum gibt es tatsächlich. Der ist im arabischen Raum, in Vorderindien und Nordafrika, da findet man den. Und da geht man an den Baum ran, schneidet sich ein kleines Stück Ast ab, das kann ein dünner oder ein dicker sein, wie man das ganz gerne will. Und dann macht man oben ein kleines bisschen Rinde ab und dann spält der so auf, wie so eine Art Pinsel. Und damit können Sie sich wunderbar die Zähne abbürsten, abreiben, ne? Oder Sie kauen drauf rum. Heute weiß man, dass dieses Mieswakholz eine antiseptische Wirkung hat und eine fluoridierende Wirkung hat. Also ganz positiv auf Zähne. Und die ganze Geschichte geht schon über 5000 Jahre zurück. Bis zum heutigen Tag wird das Ganze verwendet.
In den USA des späten 19. Jahrhunderts wird dieses Mieswakholz in kleine Stücke zerlegt. So ein Stück wird nun von einer Klemme gehalten und als Zahnbürstenkopf benutzt.
Damit konnte man sich wunderbar mit Mieswak die Zähne abreiben. Und wenn das kleine Holzstück verbraucht ist, dann hat man die Klemme aufgemacht, hat sich ein neues genommen, hat das vorne reingebaut und fertig aus. Und ökologisch war das natürlich hervorragend, weil das habe ich auf den Kompost getan, nächstes Jahr Erdbeeren drauf und gut ist.
Ein Kapitel für sich stellen sich ja die Zahnstocher dar.
Der Zahnstocher ist das älteste Werkzeug der Menschheit. Man hat alles verwendet, auch wenn das unglaubwürdig klingt, aber man hat alles verwendet, um sich Zähne zu reinigen.
Selbst Überbleibsel von Vogelspinnen verwandeln sich in Zahnstocher.
Hat man in Ozeanien gelebt und hat sich eine wunderbare Vogelspinne geröstet, ne, und dabei eine kleine Fleischfaser eingezogen. Dann hat man das Kampfwerkzeug der Vogelspinne genommen und konnte sich damit die Zähne auspulen. Das ist die Kralle von der Vogelspinne.
In einem Museum, das unter anderem die Zahnheilkunde betrachtet, liegt eine Frage auf der Hand. Seit wann werden Zähne überhaupt behandelt?
Zahnbehandlungen sind 12.000 Jahre alt. Punkt.
Behandelt wird, wenn jemand eine dicke Backe hat, mit Pfeil und Bogen. Nur, dass man statt der Pfeilspitze mit einem Feuerstein operiert.
Haben den Bogen einmal um diesen Pfeil drumherum gewickelt. So, und dann haben die im Prinzip so einen Drillbohrer gehabt. So, und den haben die auf das Zahnfleisch gesetzt, ne? Und haben so lange da dran rumgerötelt, bis die ein kleines Loch durchgebohrt haben. Durch das Zahnfleisch, durch den Knochen und bis die an die Wurzelspitze gekommen sind. Da, wo die Vereiterung war. Und dann konnte die Vereiterung ablaufen. Bei dem entzündeten Zahn oder bei der Zahnkaries. So, wir wissen heute an den Schädelfunden, an den Knochenfunden, dass einige Patienten das überlebt haben, weil das verwächst langsam wieder. Und da, wo es scharfkantig geblieben ist, der hat es nicht überlebt. Das hat man in vielen Stellen der Welt gemacht. Das sind so die ersten Hinweise, wo man Zähne behandelt hat.
Vor 6500 Jahren gibt es schon Zahnfüllungen aus Bienenwachs. Das ist durch einen Fund in Slowenien bekannt. Von einem ersten Zahnarzt ist vor 4600 Jahren im alten Ägypten die Rede. Hesire, ein Beamter, wird dort als
der größte derer, die Zähne behandeln, und der Ärzte
bezeichnet. Nur ist nicht bekannt, ob Hesire wirklich praktiziert hat oder nur mit dieser Bezeichnung geschmückt wird. Bekannt indes ist, dass man bei höher gestellten verstorbenen Persönlichkeiten Ägyptens fehlende Zähne durch andere ersetzt und mit Golddraht eingebaut hat, damit sie vollständig in das nächste Leben eintreten. Im antiken Rom wiederum ist es möglich, dass Zähne behandelnde Sklaven durch gelingende Arbeit ihre Freiheit gewinnen. Und Römerinnen setzen auf die Mundspülung.
Ein schönes Beispiel, man hat mit Urin eine Morgenspülung der Zähne gemacht. Ne? Welche Wirkung hatte das? Der Harnstoff, das bleichende und sicher auch die desinfizierende Wirkung. Aber man hat ja festgestellt, von den römischen Jünglingen, der Urin sei gar nicht so gut, der von den spanischen Jünglingen sei viel besser. So hat man natürlich den Urin aus Spanien nach Rom eingeführt, um sich morgens die Mundspülung zu machen.
Eine gewichtige Rolle in der Geschichte der Zahnheilkunde nimmt der 1713 getaufte Philipp Pfaff ein. Er gilt als der entscheidende Wegbereiter der deutschen Zahnmedizin mit eigener Arbeitsstätte in Berlin. Ihm ist im Dentalmuseum ein Zimmer gewidmet, das sich an Angaben Pfaffs orientiert.
Er beschreibt die Materialien, die er verwendet hat, die Instrumente, die er verwendet hat, wie der Raum eingerichtet ist, wie die Patienten drauf waren, was er alles gemacht hat, das sieht man ja in den Rezepten. Und danach habe ich im Prinzip ein Studierendenarbeitszimmer aufgebaut. 1766 ist Pfaff gestorben, also ist alles hinter der Absperrung von vor 1766.
Pfaff wirkt in einer Zeit, da
haben wir ja den Zahnarztberuf als solchen ja noch gar nicht richtig, ja, sondern der etabliert sich ja langsam erst, ne? Das Fach Zahnheilkunde war ja mehr oder weniger verpönt. Es war in die Hände der Barbiere, der Bader, des Tischlers oder des Schmieds gelegt, also alle, die eine Zange halten konnten, oder natürlich die Zahnreiser, die dann von Dorf oder von Stadt zu Stadt gezogen sind, ja, und dann Zähne gerupft haben. Mehr Zahnheilkunde gab es nicht. Und ob das jetzt der Hofchirurgus oder der Hofzahnarzt war, was hat er denn gemacht? Der sich Zahnarzt genannt hat, konnte auch nicht viel mehr machen. Das Fach hat sich da erst entwickelt.
1756 bringt Pfaff ein einschlägiges Lehrbuch unter die Leute.
Abhandlung von den Zähnen des menschlichen Körpers und deren Krankheiten.
Der Hofzahnarzt und Hofrat schildert als erster die Abdrucknahme vom Kiefer mit Siegelwachs, um ein Modell zur Herstellung von Zahnersatz zu gewinnen. Als erster beschreibt er
die direkte Pulpenüberkappung, wenn die Karies den Zahn so weit zerstört hat, dass die Pulpa, also der Nerv, innen drin frei liegt, aber der Zahn noch zu retten ist. Dann konnte man ein kleines konkaves Goldplättchen über die Pulpa drüberlegen, das einzementieren, und dann hat man die geschützt, ja, sodass der Zahn eventuell überlebt hat.
Pfaff richtet sein Augenmerk auf den Erhalt des Zahns. Zieht nicht einfach.
Ein rechtschaffener Zahnarzt, welcher das Wohl des Patienten und seine eigene Ehre zur vornehmsten Absicht hat, muss und wird auch mit mehrerer Behutsamkeit verfahren.
Der Zahn, der Zahn.
Trotz Pfaffs Wirken, wer beispielsweise 1820 in einer sächsischen oder thüringischen Kleinstadt lebt, muss immer noch mit zähneziehenden Barbieren Vorlieb nehmen. Es sei denn, man darf auf einen Zahnarzt hoffen, der durch die Gegend tourt und für 3 Wochen in der Stadt absteigt. Zähne werden dank Füllungen auch gerettet. In einer recht schmerzhaften Prozedur.
1820 hat man schon versucht, Zähne zu füllen. Wir kennen natürlich die Bleifüllung. Das heißt also, man hat mit dem Brenneisen die Karies ausgebrannt. Nun hat man ein wunderbar aufbereitetes Zahnloch gehabt, wo keine Bakterien mehr drin sind. Und dann hat man einfach einen Schmelzlöffel genommen mit flüssigem Blei, damals noch 380 Grad Schmelztemperatur, und hat den Zahn mit Blei aufgefüllt. Und diese Beschreibung kommt aus dem Französischen. Im Französischen heißt Blei Plomb. Und daher kommt unsere heutige Plompe noch.
Wer es sich leisten kann, kann sich 1820 für ein Gebiss entscheiden. Etwa für ein Teil- oder Vollgebiss, ohne dass ein Kieferabdruck gemacht worden wäre, auf Holzbasis oder auf Elfenbeinbasis mit echten Zähnen, sogenannten Waterloo-Zähnen. Es bedarf keiner großen Fantasie, woher diese Zähne ihren Namen haben. Von der Schlacht bei Waterloo, nach der, zum bitteren Ende, Leichenfledderer mit der Zahnernte beginnen. Wenn die Gefallenen schöne Zähne haben, werden sie gezogen, damit daraus Zahnersatz hergestellt werden kann.
In Deutschland hat man echte Menschenzähne 1914 erst verboten, für Gebisse zu verwenden.
Essen kann man mit den Gebissen auf Holz- oder Elfenbeinbasis kaum. Sie dienen vor allem dem Schönheitsempfinden.
Victoria, Victoria! Victoria, Victoria, der weiße Zahn ist da.
1920 sieht die Situation rund um den Zahn und die Zahnheilkunde sehr viel besser aus als 100 Jahre zuvor.
1820 haben wir die Reise zum Mond geschafft. 1920 waren wir schon hinter der Sonne. Man konnte Kautschukprothesen machen. Kautschukprothesen, das war das erste Mal 1852, dass man passenden, haltbaren und bezahlbaren Zahnersatz herstellen konnte. Und das war einer der ganz, ganz großen Motoren in der Zahnheilkunde. Man konnte viele Patienten versorgen. Das war einer der ganz großen Schritte. Wir haben einen zweiten großen Schritt, die Narkose in der Zeit. In den 1840er Jahren geht das mit der Narkose los. Wir haben den großen Schritt der Entwicklung von Füllungsmaterialien wie Zement und Amalgam. Wir haben in dieser Zeit die Bohrmaschinen, ganz, ganz vernünftige. Wir haben in dieser Zeit die beginnende Chirurgie. Wir haben die Porzellantechnik, die dann richtig Fuß gefasst hat, dass man Porzellanzähne nehmen konnte. Also auf der ganzen, ganzen Breite sind wir 1920 schon Meilen, Meilen weit weg.
Das bedeutet, verglichen mit heute?
Die 1920er Jahre, vielleicht 10 Jahre später, war es noch ein ganz kleines bisschen moderner. Das ist die Zeit, wo wir aus unserer heutigen Sicht uns schon zum Zahnarzt trauen konnten. 1820 wäre es für uns eine Tortur gewesen. Wir wären schreiend aus dieser Stadt gerannt. 1920 hat man gesagt, na gut, so bin altmodisch. Ne? Aber wir hätten es ertragen.
Ein Apropos zum Zahnarzt trauen, das sollte nun ein geringeres Problem sein, jetzt wo klar ist, dass es einstmals sehr viel heftiger zwischen den Zähnen zugegangen ist. Was Sie sich unbedingt trauen sollten, einmal Chadras und das Dentalmuseum zu besuchen. Andreas Hesler schmiedet noch große Vorhaben. Frei von Sorgen ist er allerdings nicht.
Ja, ich wünsche mir schon, dass dieses Museum nach mir weiter besteht. Es ist so groß geworden, es sind so viele Sammlungen hier versammelt. Es ist so ein wissenschaftlicher Hintergrund, den gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Wir brauchen einen sicheren Hafen. Ob er hier ist oder woanders ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist nur, dass es Nachfolger gibt, die sich weiter drum kümmern.
Nachfolger sollten sich unbedingt finden, damit das Museum dauerhaft erhalten bleibt. Dieses einmalige, außergewöhnliche Museum rund um die Kulturgeschichte des Zahns.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Das Dentalmuseum in Colditz-Chadras. Man kann sagen, wir haben der Geschichte auf den Zahn gefühlt.
Aber genau. Wie geht's dir denn jetzt nach dieser Session, sage ich jetzt mal?
Ich muss sagen, die Unterhaltung hat überwogen.
Okay.
Die Angst ist besiegt, aber es gab schon viele Stellen, wo ich dann wirklich so innerlich wieder so zusammenzucken musste.
Es gibt halt wirklich so ein paar Stories, wo ich dann auch
diese
dachte.
Zähne ziehen,
man musste sich auch entscheiden, weil die Geschichten, da gibt es noch so viele drumherum, die da noch mehr erzählt werden. Also das geht dann los, dass es ein Aluminiumgebiss gegeben hat, wo ich ja immer dachte, man hätte das nicht wirklich getragen, sondern das wäre mehr so ein Fake aus irgendwelchen Gruselfilmen oder man hätte diese Aluminiumgebisse wenigstens in irgendeiner Art und Weise geweißt, also jedenfalls irgendwie nicht so offen demonstriert, dass man sie trägt. Und die haben sie doch getragen, die Aluminiumgebisse.
Verrückt, ne? Also das war dann halt mal so und wahrscheinlich wird das dann ja auch in der Gesellschaft einfach so hingenommen. Das sage ich jetzt mal auch so ein bisschen wie so Goldzähne oder andere Zähne, weil man kennt das dann einfach so und dann ist das halt so. Also ich habe mir auch gedacht beim Zuhören, weil es so viele interessante Geschichten gibt, dass es auch so spannend sein muss, in diese Sammlung abzutauchen. Mhm. Also auch so allein dieser Museumsbesuch muss ja toll gewesen sein für dich, oder?
Der Museumsbesuch ist toll und dann sind wir ja diesmal wieder hinten rumgekrochen und das fand ich grandios diesmal. Also das war, ich habe selten so den Eindruck gehabt, dass man dort noch viel machen kann. Wie gesagt, das Museum wird getragen, vor allem durch das Engagement von Andreas Hesler. Und er macht sich so ein bisschen Sorgen. Das habe ich auch am Ende des Beitrags ja schon erwähnt, dass er nicht weiß genau, wie das werden soll und würde gern so Nachfolger haben für die Zeit, wenn er dann eben nicht mehr sich dort engagieren kann. Er macht sich da, glaube ich, echt einen Kopf darüber, was mit der Sammlung wird. Weil, klar, es ist ein Riesenschatz, der da liegt. Jetzt habe ich die Vokabel benutzt, die er selber benutzt hat. Das ist interessant.
Aber gut, das ist ja, du hast denselben Eindruck bekommen wahrscheinlich.
Das ist wirklich so. Also das ist eine Sache, wo man dann davor steht und wirklich begeistert ist. Also gerade, wie gesagt, hinten in den Räumen. Das fand ich, warum natürlich auch. Das ist aber so, wo man ja immer hinkommt, kommen würde. Ist natürlich dieser Effekt noch ein bisschen größer, weil dort eben alles auch nicht so sortiert ist und weil man so ein bisschen mehr so den Eindruck hat, du kannst da eben da richtig rumsuchen noch.
Ja,
und
so stöbern fast, oder?
Genau.
Und dann so Sachen entdecken.
Flohmarkt-Effekt so ein bisschen, würde ich fast sagen. Das Interessante war ja auch, warum ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Also eigentlich war es standardmäßig. Also man liest so Listen durch und dann entdeckt man das Museum und hatte ich aber noch nicht gehört vorher.
Also ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Plan gehabt, ne? Und wir kennen ja eigentlich unsere Region so bisschen, relativ gut, vor allem was Museen angeht. So. Und da sowas Besonderes zu haben. Ne? Ja.
Und dann kannte ich schon den Ort nicht, das war das Zweite. Also Chadras sagte mir dann auch nichts. Tut mir leid für die Leute, die da aus Chadras kommen. Eine Bildungslücke, die ich jetzt gerne geschlossen habe.
Zum Beispiel mit Plomb.
Genau. Ich kannte den Ort nicht. Ich kannte das Museum nicht. Ich habe erstmal nur die Selbstdarstellung gelesen und dann habe ich mich so ein bisschen in das Thema eingelesen und merkte, so, ich stoße da auf Sachen, die ich mein Lebtag nicht gehört habe, die mich wirklich verblüfft haben.
Zum Beispiel?
Dass behandelt worden ist mit Regenwürmeröl, mit Froschfett. Da hat man eben irgendwie gesagt, das würde die Zahnschmerzen lindern oder ich weiß es nicht genau, das Zähneziehen erleichtern. Da gab es so unendlich viele Sachen. Und vor allem das Krasse ist ja, das ist ja eigentlich ein normaler Effekt, dass sobald man rein riecht, dass man dann immer mehr sieht, was man überhaupt nicht weiß. Das ist ein ganz normaler Effekt. Aber da sind dann teilweise eben solche Skurrilitäten mit dabei, dass man auch immer wieder verblüfft ist. Das ist, glaube ich, wirklich auch das Überraschende bei dem Thema. Es befriedigt eben nicht nur das Interesse oder, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, journalistische und wissenschaftliche Neugier. Es ist eben dann auch Sensation mit dabei und es ist so ein bisschen Faszination mit dabei, vielleicht sogar am Gruseligen so ein bisschen. Und das würde ich alles gar nicht leugnen, dass das auch eine Rolle spielt. Und der ist ja zumindest jetzt auch befriedigt worden, dieser Mix aus diesen ganzen Sachen. Das war eine tolle Erfahrung.
Ja, man lernt einfach auch so viel, weil von dem Allgemeinwissen, was man hat, ist es jetzt nicht so, dass das so viel abdeckt, was jetzt Zahnheilkunde angeht oder Zahngeschichte. Also es ist ja es ist nicht so, dass wir in der Schule so viel lernen würden darüber oder man sich so einfach viel informiert. Also ich fand es schon spannend, was natürlich logisch ist, weil Zähne ja so wichtig sind, auch für die Gesundheit. Aber dass es halt 12.000 Jahre oder was wir zurückrechnen können und zurückgehen können, was da schon alles passiert ist und auch was man dann bis seitdem und vielleicht ja alles dokumentiert hat. Wie du sagst, diese verschiedenen Arten herauszufinden, was könnte klappen, was könnte nicht klappen. Diese Horrorgeschichte von, ja, dann ziehen wir einfach jetzt mal keine Zähne oder gucken mal, was noch so möglich ist.
Genau, ja. Naja, man muss sich auch bestimmte Sachen auch vorstellen. Also ich habe mir das mit der Bleifüllung vorgestellt. Es muss ja einfach wehtun, wenn man die bekommt. Grausam.
Hier rollt sich meine Fingernägel hoch. ich fand aber übrigens auch ganz spannend, dass obwohl diese Geschichte so weit zurückgeht, ne, also der Zahnheilkunde, ist das der Beruf des Zahnarztes oder der Zahnärztin in diesem Vergleich dann doch relativ jung ist.
Ja, und Zahnärztin dürfte noch viel später sein. Also ich vermute mal, das waren nicht die Ersten, die dann ran durften.
Also ich fand es so interessant, dass das früher halt einfach ja der Barbier gemacht hat oder also was natürlich mir graut, aber es passt ja zu meiner Angst, dass das der Schmied mitmacht. Das ist so, hier ist mein Pferd, hier bin ich.
Ja, das war nur dankenswerterweise ein Fakt, den ich dann doch schon mal gesehen hatte. Oder, dass die da über die Dörfer ziehen, der Rupfer, der mit dem Rupfinstrument und dann wird halt gerupft. So, das kann ich irgendwie schon aus Dokus oder so. Also das hatte ich auch nur so mal nebenbei erfahren. Ich finde, du hast tatsächlich recht, das ist so ein Feld, wo man vieles nebenbei erfährt. Vielleicht, weil man sich auch ein wenig scheut, sich damit auseinanderzusetzen. Man hat ja doch vielleicht sogar ein ambivalentes Verhältnis zu seinen eigenen Zähnen. Du wahrscheinlich nicht, du musst sie ja nicht sehen.
Genau.
Aber die Zähne von deinen anderen.
Das ist ja auch okay, Zähne sind ja kein Problem. Ich will nur nicht sehen, dass die das mit denen was gemacht wird.
So langsam verstehst du dann so.
Ja. Das ist, ich glaube, auch sehr speziell.
Ja, okay. Also zum einen mag man sie ja schon, gerade wenn sie kraftvoll sind, aber sie machen einem halt auch sehr viel Ärger, weißt du? Also es geht mit irgendwelchen Zahnschmerzen los und dann kommen halt die Geschichten, die man so in seinem Leben so erfahren hat, mit
sehr persönlich
schlechten auch. Zahnärzten. Und es gab dann eben halt auch sehr gute.
Eine Sache, die bei dieser Sammlung auch so interessant ist, ich meine, er hat ja die Sammlung zusammengetragen und dann sind natürlich Leute auf ihn hinzugekommen, haben dann eventuell ihre Sammlung oder andere Artefakte hinterlassen oder auch geschenkt. Und dennoch hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen auch eine internationale Sammlung ist. Also der Zahnbürstenbaum, diese Vogelspinne. Hast du da, als du mit ihm gesprochen hast, es auch so ein bisschen mitbekommen, also dass er schon also globaler raufguckt?
Ja, also, dass er global drauf guckt, das ist ja sowieso, das ist ja eigentlich nicht nur ein Museum, was sich mit der Zahnheilkunde beschäftigt, sondern ist ja das Museum, was die Kulturgeschichte des Zahnes erzählt. Mhm. Und das ist ja so schon wirklich eine Ausnahmestellung, wie weit das jetzt international ist. Also er hat definitiv den Blick dazu und ich weiß, es gibt da auch Kontakte, also nach Holland zum Beispiel. Ich verrate jetzt nicht zu viel. Also das weiß ich jetzt nicht. Oder nach Österreich. Also das macht er schon. Ja. Geht ja da auch um Bestände, weil der Trend geht ja einfach dazu, zur Digitalisierung, dann braucht man die Bestände nicht mehr, dann löst man die halt auf, weil es Geld kostet. Und Andreas Hiesler ist eben ganz fest der Meinung, so kann man da überhaupt nicht rangehen. Also man muss die Bestände sichtbar da haben.
Natürlich, damit die
nicht sich sozusagen aus dem Gedächtnis der Menschheit auslöschen und nur dann Fotos da sind.
Obwohl man da natürlich auch sagen muss, die meisten Museen digitalisieren ihre Bestände und wollen sie ja damit nicht ersetzen, sondern einfach nur sagen, wenn eine Recherche ist, wenn jemand recherchiert, dass man da halt nicht unbedingt vor Ort sein muss erstmal, sondern halt auch digital Zugriff haben kann.
Klar,
und das ist natürlich toll. Also wenn man zum Beispiel, eine Doktorarbeit schreibt zur Kulturgeschichte des Zahns und weiß ich wie, aber aus einem ganz anderen Land ist, dann könnte man da schon mal quasi online gucken, was möglich wäre. Ne? Und dann sagt man sich, jetzt ist es mal die Reise wert nach Colditz.
Mhm.
Also ich fände das schon total spannend. Eigentlich möchte ich jetzt diese Weltgeschichte, die du uns da mitgebracht hast, ja, ist eigentlich für mich ein schöner Ausgangspunkt, weiter in diese Kulturgeschichte des Zahnes und der Zahnheilkunde abzutauchen.
Okay. Das hätte ich jetzt mit deiner Phobie aber jetzt wirklich nicht mehr zusammenbekommen.
Ja, aber du hast so viele spannende Beispiele gebracht, dass jetzt eigentlich weitergehen will. Ich meine, das ist halt, ja, also
das soll ja auch Mut
die
machen.
Vogelspinne, ja, der Zahnbürstenbaum.
Also da gibt es einfach wirklich so Geschichten, die echt so ein bisschen absurde Züge tragen. Das finde ich auch so. Die wirken einfach etwas skurril, wenn man von heute darauf guckt. Auf der anderen Seite bleiben sie halt einfach wirklich faszinierend, ja.
Tja, und wer weiß, wie sich das auch nochmal in Zukunft entwickeln wird.
Also ich hoffe, dass es sehr, sehr viel größer wird. Also sie haben wirklich Pläne, sie wollen halt auch gerne größer werden. Das sind so die zwei Seelen in der Brust von Herrn Hiesler, der da zum einen eben sagt, er möchte halt, dass es eben größer und dann hat er noch das vor und dann hat er noch das vor. Und auf der anderen Seite ist eben da die Angst, die er hat, dass es eben nicht weitergeht.
Aber vielleicht hat ja jetzt jemand zugehört. Und hat Interesse gefunden und möchte sich da auch engagieren.
Also wäre da sehr ansprechbar, wenn es so auch einfach nur ganz individuelle Mitarbeit geht und das muss nicht mal ein Experte sein. Und ja, hätte er schon gesagt, ja, oder hat er schon gesagt. Also er würde da wirklich dankbar sein, wenn es da Unterstützung gäbe.
Das Dentalmuseum in Chadras und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut.
Tschüss.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.